Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, ist einer, der gerne provoziert. Er holte auch zwei verurteilte Terroristen zu den Festwochen, ließ sie auf der Bühne darüber diskutieren, wie radikal neue Perspektiven zur Befreiung des Menschen beitragen könnten. Das ist auch einzigartig. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen. Das andere, die Änderung bei der Integration. Ein Eheverbot unter 18 kommt aus für eben Zwangsehen zwischen Cousinen und Cousinen in Wien und ein neues Integrationsgesetz. Auch die Sozialhilfe soll demnächst neu geregelt werden, denn wie ist es sonst möglich, dass eine 13-köpfige Familie aus Syrien in Wien fast 10.000 Euro pro Monat bekommt? Und das ist die internationale Geschichte dieser Woche. Hat jetzt die Grande Dame der französischen Politik, Brigitte Macron, ihren Mann erwatschen geben oder doch nicht? Wir werden darüber diskutieren. Und Putin macht jetzt ernst. Er droht ernsthaft auch an der Grenze zu Finnland Truppen zu stationieren. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße den Grünpolitiker Hans Arsenovic bei uns im Studio und Journalist Richard Schmidt.
Danke für die Einladung.
Ja, beginnen wir gleich eben bei den Wiener Festwochen. Es wurde provoziert. Am vergangenen Mittwoch gab es den Auftritt der beiden ehemaligen RAF-Terroristen, Rote Armee-Fraktion, bei den Festwochen. Der eine hat 1975 in Stockholm die deutsche Botschaft überfallen. Da gab es Todesopfer. Er wurde zu zweimal lebenslang verurteilt. 1995 kam er frei. Und die andere, die da aufgetreten ist, die hat einen deutschen CDU-Politiker entführt. Die war von der Bewegung 2. Juni, also nicht RAF. Und in Wien an der Entführung von Palmers beteiligt. Ist es korrekt, dass diese Leute bei den Wiener Festwochen auftreten und diskutieren dürfen, Herr Schmidt?
Absolut abartig, ja, widerlich, grauslich. Ja. Man musste schon einmal an die Hinterbliebenen und an die Familien von den Opfern dieser Terroristen einmal denken, dass ich dann den Tätern, die meinem Großvater, meinem Vater schweres Leid zugefügt haben, ihn dann auch im Endeffekt vielleicht umgebracht haben oder bei der Tat zumindest mit dabei waren, dass die jetzt eine Bühne kriegen in Wien, eine Kulturstadt. Das heißt ja immer, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Und da setzt man dann an einem Mordfall, an Entführungen beteiligte Menschen auf eine Bühne und die dürfen dann groß ihre Thesen schwingen. Kann man machen, natürlich. Ja, wenn man eh wieder 37% kriegt als SPÖ, dann kann man das natürlich auch durchwinken, logisch. Dann kriegt man das nächste Mal nur 36,5% und stellt dann wieder den Bürgermeister. Alles okay natürlich. Bei vielen Menschen stößt es natürlich schon auf, ja, auf absoluten Widerstand. Ja. Also man muss irgendwo schon noch Grenzen haben, wen ich auf eine Bühne lasse und wen nicht. Ich habe das schon abartig immer gefunden, da diese Verpandelung mit irgendwelchen Verbrechern, mit dem Unterweger haben wir das gehabt und so weiter, die dann plötzlich in ORF-Studios eingeladen wurden. Also das ist nicht mein Wien. Ja. Mein Wien ist das gute Wien, wo man vielleicht Verbrecher dort einsperrt, wo sie hingehören, nämlich ins Gefängnis und nicht an einer Bühne gibt. Und das ist schon ein Griff daneben. Ja, wir werden es überleben. Wir haben einiges überlebt und werden auch das überleben.
Ja, zwei ehemalige Terroristen einzuladen ist radikal, sagt Richard Schmidt oder vielleicht
abartiger.
Ne? Abartig, bei aller Liebe, sagt er. Noch einmal zur Wiederholung, die Leute, die eingeladen wurden, sind Karl-Heinz Delvo, der hat 1975 mit fünf weiteren RAF-Terroristen Rote Armee-Fraktion in Deutschland die deutsche Botschaft in Stockholm gestürmt. 1977 ist er dafür zu zweimal lebenslang verurteilt worden. 1995 wurde er entlassen. Er gilt seither als, ja, als freier Mann. Und dann die zweite, die eingeladen war, das ist Gabriele Ella Rollnick. Sie war Mitglied der Terrorgruppe Bewegung 2. Juni. Und die haben in Deutschland den CDU-Politiker Peter Lorenz entführt, sowie in Wien den Unternehmer Walter Balmers. Ja. Sie sind in Wien Politiker, Herr Arsenovic, und ja, verurteilte ehemalige Terroristen als Festivalgäste. Finden Sie das jetzt gut oder finden Sie das nicht?
Ich möchte vielleicht vorweg was sagen. Also ich stehe recht hinter zwei Prinzipien, die dafür sprechen würden. Das eine ist, dass ich finde, dass wir zum Glück in einem Rechtssystem leben, wo jemand, der eine Straftat begeht, verurteilt wird, im Gefängnis ist, die seine Strafe irgendwann abgesessen hat, dann wieder als freier Mann gilt. Dieses System haben wir. Das zweite System, ich stehe natürlich auch hinter der Freiheit der Kunst. Ich finde, dass Freiheit Kunst frei sein muss, provozieren muss. Und immer in der Geschichte war es die Kunst, die auch gesellschaftskritisch war, die immer einen Schritt vielleicht weitergegangen ist, die, keine Ahnung, im Mittelalter nackte Figuren zeigt hat oder der Johann Strauss, weil man da Walzer erfunden hat und das war schon verpönt oder in der bildenden Kunst oder was auch immer. Prinzipiell stehe ich dazu. Aber ich merke, dass es immer wieder Situationen kommt, wo ich in meinen moralischen Kompass, wo es dann zu Grenzen kommt. Und für mich ist es so eine Grenze, die da jetzt erreicht wird. Weil ich stelle mir dann schon vor, wie geht es jemandem, der gerade, wo der Mörder, ich weiß nicht, wenn der Mörder meines Sohnes oder von irgendwem, wie es mir da ginge, wenn der dann auf einer Bühne steht und noch die Geschichten erzählen darf. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Und das vergessen wir immer, dass es da auch Angehörige gibt, die noch immer leiden, wo Wunden aufgebrochen worden sind. Und da beginnt schon so, wo ich dann das hinterfragen muss, auch meine Grundprinzipien, die Freiheit der Kunst, wo ich mir dann denke, es gibt für mich zumindest Grenzen, wo auch die Kunst Grenzen hat. Und das ist jetzt für mich schon so eine ziemliche Grenzüberschreitung.
Das aber man muss ja schon einen Punkt dazu sagen, wenn das in einem kleinen Theater in Berlin stattfindet, das privat finanziert ist, naja, dann sollen sie sich das ausmachen, wie sie wollen. Ja. Da kann man vielleicht sagen, ja gut, das soll provozieren, wie auch immer. Ich will mit meinem Steuergeld das nicht finanzieren, diesen Scheiß. Ja. Das muss man auch mal sagen. Das zahlen ja wir, diese Wiener Festwochen. Das Geld kommt ja nicht von irgendwo, sondern von unseren Steuern. Und dann wird der Auftritt von zwei Ex-Terroristen bezahlt mit unserem Steuergeld, während den
Pensionisten, die gemordet haben, wo es
Tote gegeben hat. Ja, während unseren Pensionisten 300 Euro über den Krankenversicherungsbeitrag weggenommen werden, damit sie das mit dem Budget ausgeht. Und wir haben in Wien genauso ein Budget, Krise, wenn nicht sogar schon größere wie der Bundesregierung im Verhältnis, erwirtschaftet von Rot und Neos in den letzten Jahren. Und dann geben wir für diesen Wahnsinn genug Geld aus. Also ich kann es nicht mehr packen. Ich verstehe es nicht. Und dann zu sagen, naja, die Kunst darf alles. Moment, die Kunst hat aber auch eine Aufgabe, auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Wenn ich Terrorismus und Ex-Terroristen derart verharmlose, dass ich ihnen eine Show gebe, ja, weil sie so lieb und lustig sind und dass sie ja ihre Zukunftsperspektiven dort preisgeben können. Da bin ich ja auch gespannt, was dann alles nur auf uns Weiteres dazukommt in den nächsten Wochen. Also, wenn die wir das schon machen, naja, was denkt sich da ein Syrer oder sonst irgendwie einen Favoriten, wenn die sogar Terroristen auf die Bühne holen? Naja, da bin ja eh der mit dem kleinen Messer am Räumernplatz ja der Harmlosere. Ne? Also, offenbar wird in dieser Stadt gesellschaftspolitisch Verbrechen und Ex-Verbrecher geduldet. Und das ist ganz ein schlechtes Zeichen.
Ja, es gibt natürlich die einen, die sagen, das ist eine fragwürdige Relativierung von Verbrechen von damals.
Absolut, ja.
Andere sagen, da gehört eben Intendant Milo Rau dazu, der eben das verteidigt und der sagt, das ist eben die Freiheit, eben auch Themen aufs Parkett zu bringen, die eben kontroversiell sind. Und Opferangehörigen empören sich zum Beispiel Oliver Hillegard, dessen Vater 1975 bei der Geiselnahme von Stockholm von RAF-Terroristen ermordet wurde. Der hat zurückhaltend zwar, aber doch verärgert reagiert. Er kritisiert, dass die beiden Terroristen oder Ex-Terroristen frei sprechen konnten, aber keinen Gegenpart hingesetzt bekommen haben, keine Stimme der Opferseiten. Und somit gab es auch keinen Widerspruch. Er hat gemeint und er hat Verständnis gezeigt, so ein Kulturinstitut wie die Wiener Festwochen, die können da schon so eine Plattform ermöglichen, aber dann müssen sie auch schauen, dass es nicht so einseitig ist, sondern in die Breite geht und alle Meinungen zur Sprache kommen oder sich präsentieren können. Wir können jetzt nicht sagen, ob die Opferseite nicht auch eingeladen worden ist. Wir wissen es nicht, aber noch einmal die Frage, öffentlich finanziert, präsentiert von einer Moderatorin vom ORF. Gut oder nicht?
Also noch einmal, bis vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, die Kunst darf das. Und ich habe mich sogar, muss ich jetzt mich selbst bei der Nase nehmen, oft lustig gemacht über Leute, die damit nicht umgehen haben können. Es war ja schon die letzten Jahre immer, ich weiß nicht, wenn da zu viel Freizügigkeit war oder keine Ahnung, Dinge, die vielleicht aus dem konservativen Eck, die man jetzt nicht als Hochkultur sieht. Und wenn man sagt, ihr seid so, so konservativ und so verbohrt, dass ihr das nicht aushält, wenn es da jetzt ein paar Nocker hat, was auch immer das ist. Ja. Ich habe aber selbst bei mir gespürt, bei dieser Geschichte, dass ich da an meine Grenze komme. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß ja nicht, was richtig oder falsch ist. Ich kann nur sagen, was ich da drinnen spüre. Und für mich war dieser Punkt da, wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist jetzt, und das war, ich glaube, der Sohn von jemandem, der getötet worden ist oder so.
Ja, genau. Ja.
Und wenn der sagt das natürlich zu Recht, also das noch zu verherrlichen auf einer Bühne und dann keine Gegenpart zu geben, ist für mich, und dann noch mit Steuergeld, das kommt natürlich noch erschwerend dazu, ja, bin bei Ihnen, ist geht sich für mich schon ganz schwer aus, dass ich das irgendwie verteidige und ich kann es eigentlich nicht.
Man tut ja auch mit dieser Aktion den Wiener Festwochen und der Kulturstadt Wien nichts Gutes. Wir diskutieren jetzt über Ex-Terroristen statt über die Kunst und was dort geboten wird, was Wien für Qualitäten hat.
Ja, aber und das haben wir immer gehabt. Also wenn irgendwas Provozierendes war, dann haben wir über Swingerclubs diskutiert, weil dann irgendwann einmal war oder keine Ahnung.
Und genau so, okay. Was ist das bitte für ein Festivalintendant, wenn er nur mit Schwule Plakate, das ja überall in ganz Wien zu sehen ist, also irgendwie provozieren. Das ist keine Provokation mehr. Wir nehmen das hin. Das LGBTQ, das gehört einfach zu unserem Leben mittlerweile dazu. Und da will man krampfhaft provozieren, dass dann halt wieder ein Skandal entsteht. Es ist kein Skandal, es ist nur bemitleidenswert, ja, auch für diesen Intendanten, dass er wieder sowas auf die Bühne bringt. Und da sind wir schon bei einem wesentlichen Punkt. Noch vor wenigen Jahren ist man als Gratiszeitung oder Zeitung dafür kritisiert worden, wenn man einen Busenblitzer sieht, ja, oder dass das Kleiderl nicht ganz perfekt gesessen ist. Das ist schon ein Weltuntergang gewesen. Und jetzt fährt man durch Wien, sieht Halbnackte, jeden zehnten Meter sieht man einen Halbnackten oder ein homosexuelles Paar, das sich halbnackt umarmt. Kann ja sein, ist ja okay, ja. Aber dann sind wir bitte wieder ganz tolerant und man kann bitte wieder oben ohne ins Freibad gehen, weil das ist ja die große Aufregung, wenn jetzt jemand oben ohne ins Freibad geht, dann haben wir ja schon einen Skandal.
Ja, noch einmal zu den Gästen. Karl-Heinz Delvo war aber nicht nur dabei bei der Geiselnahme von Stockholm, sondern, und das ist
ein verurteilter Mörder.
Und das ist ein Wien-Bezug gewesen. Er war auch beim blutigen Angriff auf die OPIC-Konferenz in Wien, wenn wir uns erinnern. Die Carlos. Hat es eben Carlos in Wien gegeben, da war auch mit dabei und wie gesagt, 1995 ging er frei. Die Wiener Festwochen haben eben dazu gesagt, auf die Frage, worüber wollen die beiden eigentlich reden, da heißt es Zeitenwende, Zerstörung ohne Ausweg. Es geht aber nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Die Wiener Festwochen schreiben da einen Satz dazu, wer die Welt liebt, muss sie verändern. Sie nennen das Paar zwar zweifellos umstrittene Gäste, sagen aber dazu, man muss über alles diskutieren dürfen. Ja, wir werden schauen, ob das in Zukunft weiter so ist und ich gebe jetzt ab in eine kurze Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber diskutiert, ob es eigentlich gut ist, wenn zwei Ex-Terroristen zu den Wiener Festwochen eingeladen werden. Das war ein Thema. Und das andere, was wir heute abhandeln wollen, das ist die Neuordnung der Sozialhilfe. Da ist vieles im Argen und längst hätte man damit schon anfangen müssen, auch die Umstrukturierung der Integration. Nur ein kleines Beispiel. Das hat uns alle aufgeregt. 9.000 Euro bekommt eine 13-köpfige syrische Familie pro Monat. Dieses Beispiel zeigt ganz klar, dass das derzeitige System der Mindestsicherung den Eindruck vermittelt, dass sich Leistung eigentlich überhaupt nicht lohnt und arbeitende Menschen, naja, sagen wir es vorsichtig, verarscht werden. Ja. Herr Schmidt, ja.
Naja, was mich an der ganzen Causa besonders ärgert, ist, dass das ja nicht neu ist, sondern eben schon seit, und da gibt es einen Rechnungshofbericht, der Bundesrechnungshof die Stadt Wien geprüft, seit 2017 bekannt ist. Also wir haben eine Situation, die 9 Jahre lang bekannt ist und in diesen 9 Jahren hat die SPÖ, die immer in der Stadtregierung ist, mit wechselnden Partnern, einmal die Grünen, einmal die Neos, nichts geändert. Sondern wir erfahren noch krassere Fälle schon als wie bisher. 2017 hat der Rechnungshof Folgendes bestätigt. Ich habe damals die Geschichten geschrieben, weil ich einen Informanten gehabt habe bei dieser Sozialhilfe-Auszahlungsstelle, der gesagt hat, ich mache da nicht mehr mit. Das kotzt mich einfach an, dass, wie sie da Leute bereichern. Und der hat mir die Akten gegeben. Diese Akten sind natürlich, so wie es immer ist in der Stadt Wien, Fake News und das sind FPÖ-Geschichten und das gibt es ja alles gar nicht. Bundesrechnungshof hat alles bestätigt. Bundesrechnungshof hat bestätigt, dass die Mindestsicherung in Wien ausgezahlt wird, auch an Personen, die gar keinen Pass vorzeigen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also wir geben Leuten Geld in Wien, die sie gar nicht ausweisen müssen. Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass mehr als 27 Kinder bei den Stichproben, 27 Kinder, gar nicht in Wien existieren, sondern Geisterkinder sein, für die abkassiert worden sind und so weiter und so fort. Und natürlich auch solche Fälle, damals eine Rumänin, 5.600 Euro für mit 4 Kindern. Das ist ja eigentlich wenig jetzt im Vergleich zum jetzigen Fall mit 9.000 Euro, weil das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man den Brutto-Netto-Rechner von der AK einschaltet, kommt man drauf, dass man eigentlich 18.000 Euro verdienen muss, hart arbeitend, dass man die gleichen 9.000 Euro netto in diesem Staat kriegt, was der Herr Syrer einfach so überwiesen bekommt. Also 18.000 Euro brutto sind das, was wir da eigentlich auszahlen. Völlig verrückt. Und diese Schmähs jetzt, naja, das sind ja 11 Personen. Naja, der 4 Kinder hat oder 5 Kinder hat in Wien, der kriegt deswegen auch nicht mehr Gehalt, damit er die 4 oder 5 Kinder durchbringt. Das hätte sich der Herr Migrant, der bei uns jetzt da ansässig ist und 9.000 Euro kriegt, vielleicht vorher überlegen müssen, ob er 11 Kinder durchbringt.
Ja, es heißt, der Kardinal sei nicht der gewesen, Flüchtlinge zu unterstützen, sondern das System bis heute ohne Mut zur Reform weiterlaufen zu lassen, Herr Senovic.
Ist der Kardinalfehler, ja.
Ja, hat man keinen Mut gehabt, das irgendwie zu ändern?
Ich muss vielleicht vorweg sagen, ich bin jetzt weder der Mindestsicherung oder der Sozialexperte, bin ich nicht. Aber aus mehreren Gründen bin ich das nicht, weil ich es ja auch, so wie viele, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, zu wenig durchschau. Und von daher 2 Dinge, die ich dazu sagen möchte. Ja, es sind wahrscheinlich und es sind sicher sogar nicht viele Fälle und wir reden da von wenigen Fällen. Nichtsdestotrotz, wenn es auch diese wenigen Fälle gibt und wenn 95% der Bevölkerung, und es sind 95% der Bevölkerung, quer durch alle Gesellschaftsschichten und Fraktionen, finden, dass das repariert gehört, dass man das mutig, dann müssen wir es reparieren. Fertig. Das ist einmal, da gibt es Kausäde viel mutiger und schneller. Und von daher bin ich ein riesiger Fan, dass wir das jetzt endlich einmal angehen, dass wir österreichweit eine Lösung finden, die für alle Bundesländer gilt, die vereinfacht, einheitlich, wo man sich auskennt, wo man weiß, jeder weiß, was er kriegt oder was er nicht kriegt. Und das auf einem Niveau auch ist, wo das Empfinden der Leute das als fair empfinden. Ja. Und das haben wir derzeit
nicht.
Und
von daher sind wir Einwurf. Von daher sind diese Fairness fehlt nämlich. Ja. Das ist der Punkt, der alle Österreicher auf die Palme bringt, dass es einfach unfair ist, dass du mit hart arbeitendem Job, den du hast, nicht auf 9.000 Euro kommst netto. Das schaffst du nicht. Ja. Und da reden wir jetzt dann von den Kindern mit der Familienbeihilfe. Also der würde ja 3.000 Euro Familienbeihilfe ist ja dabei inkludiert bei diesen 9.000 Euro. Also wir sind ja da trotzdem bei einem Niveau von 6.000 Euro netto, was der kriegt. Und das ist einfach pervers. Ja, das ist einfach absurd.
Naja, gut, man muss aber dazu sagen, dass es, weil die Regelung österreichweit unterschiedlich ist von Bundesland zu Bundesland, das ist es verschieden. Und in Tirol, kurioserweise, ist es am höchsten.
Ja,
und es gilt sowohl für Österreicher als auch für...
muss man fairerweise auch sagen.
Moment, da muss ich aber auch was dazu sagen zu den Österreichern. Ja. Ein Österreicher kommt gar nicht in die Situation, nämlich, ja, weil bei der Mindestsicherung, was viele zu sehr vielleicht gar nicht wissen, du vorher alles abgeben musst, bis auf einen ganz geringen Betrag. Und jeder Österreicher hat einen Teil von einer Eigentumswohnung zumindest, ein Auto vielleicht.
Also die Mindestsicherungsbezieher nicht.
Nein, aber jeder kann einmal das Pech haben, dass er arbeitslos wird und dann die Mindestsicherung kriegen muss. Und das, man kommt gar nicht in die Situation, weil man da alles abgeben muss und weil es eine Härte ist. Wer aber aus Syrien oder Afghanistan mit einem Plastiksackerl zu uns kommt, ja, mit 3 Leiberl und 2 Unterhosen, für den ist das der Jackpot. Ja? Und deswegen müssen wir früher ansetzen und den gordischen Knoten dann auflösen, indem man sagt, die sollen gar nicht bei uns sein.
Aber
wer keinen Job findet nach einer gewissen Zeit, wer aus einem sicheren Land kommt wie Syrien, der bitte geht zurück. Wir haben Flugzeuge, die Kapazität haben, dass die Menschen noch hinbringen.
Aber mein Appell jetzt an die SPÖ, ÖVP und an NEOS, ihr habt eine Regierung, eine Dreiparteienregierung, repariert es, macht es schnell.
Wird nicht stattfinden.
Ja, warum nicht? Verstehe ich nicht. Die können es machen, die könnten es reparieren, die könnten es morgen reparieren, macht eine Gesetzesvorlage, die Mehrheit wird dafür sein, macht es fair, schaut, dass es Österreich ist, auf was Wort, braucht man nicht mehr lang diskutieren,
nein, ändert es einfach. Die hätten ja schon seit 2017 nach dem Bundesrechnungshof Rüffel, hätten die ja schon sofort das reparieren können. Haben sie nicht gemacht. Warum? Weil man ja drauf schielt.
Nur wenn der Richard Schmidt sagt, der das auch nicht machen.
Nein, das hat der Bundesrechnungshof gesagt,
okay, aber
nicht, weil sie ist.
Aber jetzt können sie es. Deswegen.
Aber der Bundesrechnungshof ist nicht irgendwer in diesem Land. Und die Frau Kraker wird sich bedanken dafür, für ihre Einwürfe, dass sie da halt nicht ernst genommen werden soll. Also der Bundesrechnungshof ist durchaus eine Behörde, die hier ernst zu nehmen ist. In dieser Republik eine der wenigen Stellen, die in dieser Republik aber nur ernst zu nehmen sind. Und da muss ich schon sagen, wenn der Bundesrechnungshof sagt, das gehört geändert, dann soll es geändert werden.
Bin ja bei Ihnen.
Und Punkt 2, das, was mich wirklich ärgert, ist, dass man da immer so sagt, ja, die werden dann eh eingebürgert und dann wählen sie die SPÖ. Ja, das ist doch der Plan dahinter. Das ist doch, das spricht niemand aus in diesem Land, aber das ist der große Plan. Nur haben sie sich getäuscht. Die schauen eh, dass sie ihre eigenen Parteien mittlerweile gründen. In Wien haben wir ja bei der Vorwahlzeit zur letzten, jüngsten Wahl ja sogar schon eine Kandidatin gehabt, die ja mit Kopftuch schon kandidiert hat für den Bürgermeistertitel. Also, da schneiden sie sich ja ins eigene Fleisch.
Aber
die wählen ja eh nicht dann die SPÖ.
Für mich ist der Punkt, den ich wirklich nicht verstehe, alle empfinden das als unfair, alle wollen ein bundesweites einheitliches Gesetz, alle Fraktionen sehen das, naja, ich weiß nicht, wer das nicht so sieht mittlerweile.
Hätten wir ja schon lange machen können.
Ja, eh, aber jetzt mittlerweile sehen es alle und ich denke mir, dann tut es bitte. Macht es besser morgen.
Wir machen es nicht.
Ja, zumindest in
einem mehr Druck machen auf das, dass das passiert.
Ja. Ja, zumindest in einem Punkt hat die Bundesregierung eben gehandelt bei der Integration. Da hat man neue Regeln aufgestellt und die gelten ab sofort. Und zum Thema Mindestsicherung heißt es so schön, wer das beklagt, ohne zu ändern, produziert eigentlich keine Lösung, sondern immer nur Schlagzeilen. Und das war in den vergangenen 5 Jahren immer der Fall. Es sei dahingestellt, welche politische Partei dafür zuständig war und ist. Ja, Integration, das nächste große Thema. Ja. Herr Schetti, Clubobmann der NEO, sagt, Integration heißt faire Chance, aber auch klare Regeln. Menschen, die Teil der österreichischen Gesellschaft werden wollen, sollen Steuern zahlen und nicht Steuern kosten. Eigentlich ein schöner Spruch.
Ja. Es sind alle schöne Sprüche, ja. Auch das mit dem, dass die Cousinen nicht mehr heiraten dürfen und die Cousins, alles lieb, das ist aber nur Kosmetik. Ja. Es ist blink, blink, dass wir glauben sollen, diese Bundesregierung, die geht jetzt aber die wirklich harten Themen an, die geht jetzt vor und schaut, dass die Missstände da abgestellt werden. Das große Problem, es sind einfach zu viele da, die dieses System ausnutzen. Und denen ist völlig wurscht, ob die Claudia Blackholm, die jetzige Ministerin, sagt, sie dürfen nicht untereinander heiraten, weil die heiraten eh, fliegen heim nach Afghanistan und heiraten dort und kommen dann wieder zurück. Also das ist doch echt Schwachsinn, dieses ganze Behübschungsprogramm, das wir da erleben. Wir müssen jetzt einmal dazu kommen, weil sonst hat die FPÖ nämlich bei der nächsten Wahl 40%, dazu kommen, dass die, die kriminell geworden sind oder nach einer gewissen Zeit keine Arbeit finden, wieder zurück in ihre Länder kommen. Aus und dazwischen gibt es kein, schauen wir uns das an, integrieren wir es und vielleicht, werden sie auch super Österreicher. Ja, wenn sie arbeiten und nicht kriminell werden, gerne. Es gibt tolle syrische Staatsbürger, die bei uns leben, tolle Afghanen, die sich wirklich engagieren und einen Job gekriegt haben und super integrieren. Die sollen da bleiben, alle anderen bitte nicht mehr.
Ich wollte nur einen Satz vorher noch sagen, weil Sie 2017 den Rechnungshofbericht, ich habe da gerade überlegt, wer zwischen 2017 und 2019 in der Regierung war. Korrigieren Sie mich, aber es war die FPÖ in der Regierung zwischen 2017
und 2019. Aber nicht in Wien, und der Bundesrechnungshofbericht geht über die Stadt Wien.
Aber es war damals
180 auch, Seiten auch damals möglich links gewesen. Und rechts
Urfeind. Ich will es nur gesagt haben, also es waren auch Regierungen, die Möglichkeit hätten, auch auf Bundesebene ein einheitliches Gesetz. Aber lassen wir das. Das, was Sie gesagt haben, natürlich, ja, okay. Wir haben eine Hausordnung, wir haben Regeln. Die Regeln sind einzuhalten. Gilt für alle, die hier leben wollen. Und jemand, der befristete Aufenthaltsgenehmigung hat, warum auch immer, den muss bewusst sein, dass er, wenn er auf Dauer hier leben möchte, nur nach unseren Regeln leben kann. So, das gilt für jeden Verein und. Und es muss natürlich auch Konsequenzen geben für all diejenigen, die sich nicht dran halten wollen. Auch das ist logisch. Zu wenig, ja. Oder werden sie zu wenig exekutiert, das stimmt, gebe ich Ihnen recht. Ja. Aber die Maßnahmen, das sehe ich auch so, wie das sind jetzt Placebo-Geschichten. Ja. Ob ich jetzt, wir diskutieren über Kopftuch, wir diskutieren über Cousinen, Hochzeit oder über unter 18. Ich glaube, es waren 15 oder 20 Hochzeiten unter 18 Jahren in Österreich im letzten Jahr.
Ja, aber vielleicht sind das 15 zu viel.
Ne? Ja, aber jetzt kann ich sagen, in einer Budgetkrise sollten eigentlich, fallen jetzt wieder Gebühren weg, die Heiratsgebühren sogar weg. Also in Wahrheit verlieren wir sogar jetzt 18 Mal Gebühren. Nein, ich will nur sagen, es ist eine Placebo-Geschichte, wo wieder Medien drüber schreiben, wo diskutiert werden. Und wir reden dann von 20 Fällen, die keine Relevanz haben in der Gesamtbetrachtung. Ja. Und die sind natürlich plakativ und so wie das Kopftuch und so. Aber
das ist doch durchschaubar, das haben wir schon unter der Ära Sebastian Kurz erlebt. Ja, wenn man unangenehme Themen hat, wie das Budgetdesaster, was die Österreicher wirklich aufregt, oder dass ab Sonntag den Pensionisten ein Geld weggenommen wird, dann fühlt man die Innenpolitik mit Shit. Ja? Das war immer die große Taktik in der Sebastian-Kurz-Ära. Wenn man ein Thema wegbringen wollte, hat man irgendein Blink-Blink-Thema gemacht, wie man jetzt ganz besonders toll handelt. Und jetzt erinnert mich das so an diese Phase. Ja?
Jetzt macht er Abstimmungen, dürfen Cousins und Cousinen heiraten.
Ja, bei aller Liebe. Das ist nicht unser Problem.
Und alle diskutieren jetzt über das auf
also den Fußballplätzen. Wir haben Messerstecher am Räumannplatz, wir haben Messerstecher jetzt mittlerweile am Währinger-Gürtel, wo einer auszuckt und auf Autos einsticht, ein Migrant aus Syrien, gestern erst passiert. Also wir haben da wirklich große Probleme mit der Gewaltbereitschaft von manchen Migranten. Und da gibt es auch kein Signal, keine Härte, dass man sagt, okay, du hast es einmal gemacht und beim zweiten Mal kommt es gar nicht so weit, du wirst nämlich jetzt abgeschoben. Und das müsste man konsequent durchziehen.
Es gibt ja diesen Brief von diesen neuen Ländern, den der Stock unterschrieben hat. Aber auch da habe ich das sehr dilettantisch gefunden, weil, keine Ahnung, warum man da nicht intern vorher diskutiert und es geht ja schon los innerhalb der Regierung, die das ganz schrecklich finden, was er da gemacht hat. Verstehe ich nicht, das geht dann wieder, verpufft wieder, statt dass man dem Thema sich ernsthaft nähert und nicht nur Populismus, irgendwelche zwei, drei Seiten, die unterschrieben werden, was wieder nur Papier ist und was wieder kann was bringen.
Was ja durchaus wieder für Heiterkeit bei mir gesorgt hat, weil die Aufweichung oder die Korrektur der Menschenrechtskonvention ja eine langjährige Forderung der FPÖ ist und jetzt ein konservativer Kanzler das mit Unterstützung anderer EU-Länder in Brüssel durchbringen will. Also das ist ja kurios. Und da hat man jetzt im ganzen Wahlkampf
gesagt, ohne seine Regierungspartner da einzugehen.
Das auch noch, ja. Dazu, ja. Aber dass man eine ganze Zeit, monatelang die FPÖ als Sicherheitsrisiko brandmarkt und als nicht kompatibel als Regierungskoalitionspartner. Und da macht man genau das.
Ich weiß noch, wie der Stocker reagiert hat, wie eine gewisse Umweltministerin, Klimaministerin Leonore Gewessler in Brüssel was unterschrieben hat und was dafür Darm war, dass sie das nicht mit ihm abgesprochen hat. Jetzt macht er das, ohne mit SPÖ und NEOS zu reden. Aber wie gesagt, nicht meine Baustelle und es ist wieder nur Papier und wir lenken schon wieder ab und kommen nicht zu den Lösungen, die notwendig sind und die Leute draußen brauchen.
Ja, aber trotzdem, wie gesagt, es gibt jetzt diese Regelung und NEOS-Club-Obmann Schetti hat eben gemeint, ein 16-jähriges Mädchen gehört auf die Schulbank und nicht ins Standesamt. Zwangsehen sind in Österreich übrigens strafbar und ab sofort gilt, dass eben Personen unter 18 nicht mehr heiraten dürfen und verboten. Das hat die Integrationsministerin gesagt und mehrmals betont, Claudia Blackholm, wir verbieten die Cousinen-Ehe und die Ehe für Minderjährige. Die Ehe unter Verwandten birgt ein doppelt so hohes Risiko für medizinische Indikationen bei Kindern aus diesen Verbindungen.
Darf ich noch einen Satz dazu sagen, den ich sehr lustig finde? Ich habe jetzt gerade das Bild von Kaiser Franz Josef und Sissi. Die Cousinen, der Cousin und sie war 15. Also die verehren wir und das schauen wir an und da ist es irgendwie...
Ja. Naja, das wird ja sicher so vollzogen werden, dieses Gesetz, wie das Burka- oder Verschleierungsverbot. Ja. Wir täglich in der Wiener Innenstadt sehen, was sich da abspielt. Also da darf man auch nicht nur ansatzweise daran glauben, dass das irgendwie dann durchgesetzt wird.
Ja, aber trotzdem sei noch einmal wiederholt, was beschlossen wurde. Heiraten darf künftig nur, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Gleiches gilt für die eingetragene Partnerschaft und das Eheverbot und das Hindernis für die Begründung für eine eingetragene Partnerschaft soll auch zwischen Verwandten bis zum 4. Grad gelten. Und die Bundesregierung führt ein verpflichtendes Integrationsprogramm.
Da sterben manche Bergdörfer jetzt aus.
Ab den ersten Tag.
Bis zum 4. Grad. Da ist jeder.
Und das Integrationsprogramm besteht aus Deutschkursen, Grundregelkursen und der Vorbereitung auf dem Arbeitsmarkt. Also Deutsch, Arbeit und Werte, das sind die Schwerpunkte der neuen Regelung. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie die Integration neu gestaltet wird und wie man die Neuordnung der Sozialhilfe aufstellen will, damit solche Bizarrbeispiele wie 9.000 Euro für eine 13-köpfige syrische Familie nicht mehr möglich sind. Und jetzt zu internationalen Themen. Da regt ein Vorfall besonders auf, und zwar, dass die Attacke von Frankreichs Grand Dame Brigitte Macron gegen ihren Ehemann Emmanuel beim Besuch in Hanoi in Vietnam. Aber sehen Sie selbst. Ja, was ist das gewesen, Herr Schmidt? Eine Ohrfeige, harmloses Geplänkel, ein liebevolles Abtatscheln, bevor man zum Staatsbesuch aufbricht. Was war das?
Ich habe ja ein bisschen Mitleid mit dem Emmanuel Macron. Wenn das, so wie es der Élysée-Palast gesagt hat, die neckischen Liebkosungen seiner Gattin sind, dann möchte man nicht vorstellen, was einmal grantig ist. Es hat natürlich eindeutig gesehen, das ist schon ziemlich heftig gewesen. Ja? Also mit beiden Händen, und ich habe mir das auf Zeitlupe auch angeschaut, weil ich mir auch wirklich ein Bild machen wollte, weil ich darüber berichtet habe. Und das ist eindeutig eine ziemliche Attacke. Ja? Jetzt das zu verharmlosen, ja, was bleibt einem Palastsprecher übrig, als wie seinen Chef zu verteidigen, das muss er wohl. Es ist halt schon eine Peinlichkeit sondergleichen, dass man sich hier so wenig im Griff hat. Das hätte man sich vielleicht während dem Flug auch schon ausmachen können. Das ist ja doch ein paar Stunden im Flugzeug gemeinsam gewesen. Wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt, kann man das sich vielleicht vorher irgendwie verabreden. So, und jetzt ist es einmal vorbei während dem Besuch. Das wäre professionell gewesen. Und wir reden dann daheim weiter.
Ja, aber das, vom Élysée-Palast kommt eben die Meldung, nein, das war ganz sicher keine Handgreiflichkeit. Haben Sie das ähnlich gesehen wie Herr Schmidt, Herr Senowitsch?
Ja, ich meine, jeder hat das so gesehen. Wie kann man das nicht so sehen? Also ehrlich, ich wollte nur sagen, das ist natürlich der Super-GAU für ihn, wirklich der Super-GAU, weil ich möchte vielleicht was Positives. Wenn es was Positives gibt, dass man sieht, dass auch Präsidenten und Präsidentinnen und Königspaare und normale Menschen sind, ja, denen immer wieder was passieren kann und was nicht passieren sollte, aber passieren kann. Das ist einmal das Positive, was ich sage. Das sind keine Superstars und keine Götter und Göttinnen, die irgendwie auf einem anderen Planeten leben. Ist so. Aber der Super-GAU ist ja nicht nur, dass es passiert ist, sondern auch die Krisenbär, die danach war. Ja? Hm. Weil das, was man hätte sagen müssen, ja, es ist passiert, es tut dir leid. Aber am Anfang zu sagen, es sind Fake News, es ist ein geschnittenes Video und dann zurückzurudern und sagen, naja, aber eigentlich war es ja nur ein nettes Touchgirl oder so irgendwas. Also beides noch einmal peinlicher und da gießt man noch mal Öl ins Feuer, statt dass man sich hinstellt und sagt, ja, es passiert, Fehler, tut mir leid, entschuldigt sie oder was auch immer. Aber der Super-GAU ist da und ich denke, es wird auch wahlentscheidend sein, weil wir werden natürlich Menschen diese Situation lang nicht mehr vergessen. Und es wird immer wieder, auch wenn er wieder zu einer Wahl antritt, natürlich auch von politischen Gegnern immer wieder gebracht. Und da kommt es kaum mehr aus. Aus
der Situation. Ja, und das war ja auch schon der zweite Fall in wenigen Tagen. Wir haben ja auch alle das Video gesehen, wo das ja auch sehr sonderbar war. Natürlich ist da sehr viel reininterpretiert worden bei der Rückreise aus Kiew, wie Macron mit...
ja, aber das war eindeutig fake. Ja,
ja, aber es war das Taschentuch. Ja. Ja. Und da hat er ja ganz komisch reagiert, dass er das da versteckt hat. Das hätte man einfach liegen lassen können, das wäre ja völlig wurscht gewesen. Okay. Und das ist jetzt schon das zweite Video, wo er da nicht gut ausschaut. Also alles, was da reininterpretiert wurde, da gebe ich Ihnen absolut recht, das war fake. Ja. Auch mit irgendwelchen Koks-Geschichten oder was da immer dann kursiert ist, das glaube ich auch nicht, selbstverständlich nicht, weil da sind Sicherheitsmenschen dabei bei so einer Zugreise, meistens 10 oder 20 Bodyguards, also der macht das nicht. Aber wenn er es auch machen müsste oder wollte, nicht vor seinem Bodyguard. Punkt 1. Aber wenn sich das halt häuft, wenn da zwei Videos in relativ kurzer Zeit ihn nicht besonders gut aussehen lassen, dann ist es in einer Situation, in der sich die ganze europäische Gesellschaft befindet, in einer Krisensituation nicht hilfreich. Ja? Also man muss schon sagen, da hätte sich die Frau Brigitte auch ein bisschen im Griff haben können und wissen, dass ihr Ehemann an vorderster Front jetzt momentan steht, in einer politischen, harten Auseinandersetzung mit Russland. Ja. Natürlich wird das ausgenutzt von diesen Kräften, dass das immer wieder gespielt wird, immer neue auch Memes dann dazu stattfinden und noch einmal lächerlichere Zusammenschnitte dann stattfinden. Und das muss man ja sagen, das hilft momentan Europa gar nicht.
Ja, wir haben natürlich das Thema, dass das einerseits 24 Stunden unter Beobachtung, es gibt immer irgendwo mittlerweile eine Kamera, die irgendwie, also bist ja nicht in einer coolen Situation, wenn du das hast. Und dann kommt die künstliche Intelligenz noch dazu, die irgendwie, die ganzen Fake-Geschichten kommen noch dazu. Man kann das wirklich schon schwer unterscheiden. Ja, ich meine, sie weiß sicher, dass sie ihr Mann nichts Gutes getan hat mit der Situation. Die ist ja kein Trottel, die weiß das. Trotzdem finde ich das viel Schlimmere, wie man nachher reagiert hat. Ja. Weil ich finde dann das Schlimmste, was man tun kann, dass man nachher versucht, irgendwas noch zu vertuschen und dann die Leute für blöd verkauft. Statt dass man sagt, okay, es ist passiert, es ist mir passiert, ich bin ein Mensch und auch nicht perfekt und man entschuldigt sich halt für Dinge, die einem passiert sind. Auch wenn es danach nicht gut ist vielleicht, aber es ist zumindest besser, wie es jetzt ist.
Ja, vielleicht wollte sie ihm eigentlich nur den Schweiß von der Stirn erwischen. Ja, das kann ja auch sein. Aber eines ist klar, seit wir dieses Video gesehen haben, Momente entscheiden politische Karrieren.
Das stimmt.
Ja, ich danke vielmals für diese Diskussion. Danke,
danke auch,
Schmidt. Und danke vielmals, Hans-Dorf Senowitsch.
Danke.